Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und da dreht sich heute alles um Seuchen und Pandemien. Da sind ja eine ganze Reihe von Büchern erschienen zuletzt und es wären auch noch immer mehr. Zwei davon habe ich ausgewählt. Das eine Buch von Philipp Kohlhöfer, das erzählt von Menschen, die erforschen, wie die Viren die Welt verändern. Das andere Buch von Bernd Ingmar Gut-Berle, das erzählt die Geschichte der Pandemien als eine Geschichte des Schreckens und des Fortschritts. Und ich habe beide eingeladen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Gut-Berle, Ihr Titel lautet Heimsuchung. Das hat ja fast so einen religiösen Klang, als würden Sie von alttestamentarischen Plagen erzählen. Was ist der Grundgedanke, dass Sie diesen Titel gewählt haben?
Naja, zum einen, weil wir ja die gegenwärtige Pandemie durchaus auch als Heimsuchung wahrnehmen. Vielleicht nicht so sehr im religiösen Sinne, aber im Sinne des Gebeuteltwerdens, was ich als Titel nicht so gut gemacht hätte. Und zum anderen sollte der Begriff Heimsuchung auch ein bisschen sich darauf richten, wie die Pandemien in Deutschland eigentlich gewirkt haben. Denn es ist ein Buch, das sich vor allem auf die deutsche Szene konzentriert, über die Jahrhunderte seit dem Mittelalter.
Und da haben Sie Ihr Buch strukturiert, indem sich jedes Kapitel eigentlich mit einer Seuche, mit einer Pandemie beschäftigt. Das fängt also bei der Pest an und geht eben bis in die jüngere Vergangenheit, bis zu HIV und AIDS. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie diesen Aufbau entwickelt?
Eigentlich ganz klassisch, weil ich Historiker bin und Historiker gerne chronologisch arbeiten, zum einen. Und zum anderen, weil ich die Entwicklung der menschlichen Versuche, sich der Seuchen zu erwehren, auch chronologisch auf die Spur kommen wollte, um es dem Leser halt besser nahe zu bringen.
Herr Kohlhöfer, Ihr Buch, das trägt den Titel Pandemien, wie Viren die Welt verändern, das ist völlig anders erzählt, eben gerade nicht entlang einzelner Pandemien, sondern Sie nennen das selber Popwissenschaft. Und das Buch, das beginnt zum Beispiel, jetzt nur mal damit man den Stil hört, nach der Einleitung mit dem Satz: Als Christian Drosten zum ersten Mal von dem neuen Virus hört, sind es noch 72 Tage bis zur ersten Morddrohung. Also Sie erzählen das eigentlich mehr wie ein Wissenschaftsthriller. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es war immer die Idee, dass ich eben nicht eine Aufzählung von Viren mache, wobei das ja auch nicht schlecht ist, es ist nur ein anderer Weg. Ich wollte das erzählen wie ein Film. Ich dachte, Paper gibt's genug und es sollte auch nie eine Reise über den Schreibtisch werden, sondern ich wollte was erleben und wollte das dann erlebbar machen, sozusagen Wissenschaft in the making. Also mir ging es darum, dass das wissenschaftlich korrekt ist, aber trotzdem auch laut, knallig, bunt und nach vorne geht. Quasi ein Roland Emmerich-Film oder besser noch ein Film von Guy Ritchie, aber ein bisschen Theodor Fontane dabei.
Gewagte Mischung. Anhand einer Handvoll von Protagonisten erzählen Sie das, ne? Also Sie haben da eine Fledermausforscherin, die Sie begleiten, einen Pockenexperten, einen Lungenarzt. Aber es kommt auch ein bekannter Virologe der Berliner Charité vor, dieser Christian Drosten eben. Mit dem sind Sie befreundet, das liest sich so.
Das stimmt, ja. Wir kennen uns seit 20 Jahren.
Es ist aber trotzdem kein Drostenbuch geworden, oder? Wie haben Sie Ihre anderen Protagonisten gefunden?
Lesen und Leute fragen, die sich auskennen. Und ich wollte immer ein Buch machen über Menschen. Wenn ich das so angehe und sage, ich mache einen Film, dann müssen natürlich immer Menschen im Mittelpunkt und die Menschen machen eben zufällig was mit Viren. Und dann muss man eben gucken, welche Bereiche will ich eigentlich abdecken. Und wenn ich dann sage, ich will nicht nur eine Geschichte über Pandemien, sondern auch eine Geschichte, die über Virenevolution und Virenökologie erzählt, dann muss ich natürlich gucken, wer ist denn da der Spezialist und wer ist da eine erzählenswerte Person. Und dann führt das auch ganz schnell zu der Frage, was haben Fledermäuse damit zu tun? Dann muss ich gucken, wer erzählt mir was über Fledermäuse? In dem Fall war das Miriam Knörnschild, eine sehr, sehr tolle Frau.
Die hat mich wirklich angesteckt mit ihrer Begeisterung. Ich mag jetzt Fledermäuse nicht mehr als solchen Schleuder sehen, sondern die sind ja fast sympathisch, oder? Wie ging Ihnen das?
Das sind ganz fantastische, soziale, gesellige Tiere. Und wenn man jetzt gleich mal virologisch wird, dann ist es schon so, dass ein Virus, das in einer Fledermaus ist, in der Regel auch in der Fledermaus bleibt. Es gibt ja einfach keinen Grund, warum das überspringt. Das passiert zwar manchmal, aber das ist ja nicht die Regel. Also insofern, die haben natürlich ein ganz schlechtes Image, aber das Gegenteil ist wahr. Fledermäuse, das noch schnell, bestäuben zum Beispiel mehr Blüten als Vögel.
Diese Fledermausforscherin, wie gesagt, die hat mich begeistert. Wirklich bedrückt hat mich die Geschichte dieses Pforzheimer Lungenarztes, den sie begleiten nach Rumänien, der da in Krankenhäusern versucht zu helfen im Kampf gegen Corona und der da wirklich viel qualvollen Tod zu sehen bekommt. Das hat mich bedrückt. Wenn Sie mal resümieren von Ihren ganzen Protagonisten, welche Szene, welche Recherche hat Sie am meisten beeindruckt?
Das war wohl auch die in Rumänien, einfach weil da der Tod so direkt und so unmittelbar war.
Covid-19 ist also sehr prominent in Ihrem Buch, es ist aber trotzdem kein Corona-Buch, das betonen Sie ja ganz am Anfang. Und Herr Gut-Berle, bei Ihnen kommt Covid-19 quasi fast nicht vor, eigentlich nur in Nebensätzen mal, ne? Wieso das?
Genau, mein Ansatz war, ein Buch zu schreiben darüber, wie wir heute anders auf die Seuchengeschichte gucken mit der Erfahrung von Corona. Und ich habe, als ich geschrieben habe, schon überlegt, ob ich mehr Bezüge herstelle. Aber ich dachte beim Schreiben, das ist gar nicht notwendig, weil sich die Bezüge von selbst ergeben, weil es so viele Parallelen gibt und weil sowieso jeder aus seinem persönlichen Corona-Erleben die Geschichte anders wahrnimmt, sich anders anguckt, als man das früher gemacht hätte.
Ich habe vorhin schon gesagt, Ihr Buch beginnt mit der Pest. Und wenn man da mal zurückspringt über diese Jahrhunderte, die diese Krankheit Europa im Griff hatte, die drei Faktoren, warum die Pest so lange sich so verbreiten konnte, sind Handelsrouten, sind Kriege und ist Ignoranz. Sind das drei Faktoren, wo man sagen kann, die sind eigentlich immer in Pandemien wichtig?
Ja, das könnte man sagen. Also das gilt für die Pest, wenn man versucht hat, Maßnahmen, die es ja damals auch gab, obwohl man auch nicht wusste, woher es genau kommt, umgangen ist. Gerade reichere Leute haben alles Mögliche geschafft, um von den strengen Maßnahmen nicht erfasst zu werden zum Beispiel. Und das gibt es auch bei anderen Pandemien oder Seuchen, bei der Cholera zum Beispiel, was ein guter Vergleich ist zu heute, weil als die Cholera nach Europa kam, sich sehr lange die europäische Öffentlichkeit in dem Glauben wähnte, dass das im zivilisierten Europa natürlich nicht passieren kann. Und als es dann kam, war der Schrecken umso größer. Erinnert ein bisschen an daran, was letztes Jahr war, bevor Corona bei uns auftauchte.
Eine späte Pestwelle in Erfurt 1683, die ist auch deswegen so schlimm geworden, weil, wie ich bei Ihnen lese, der Bischof damals angeordnet hat, dass der Pestausbruch in der Stadt den Nachbarstädten nicht mitgeteilt werden soll.
In dem Moment, wo es dann soweit war, genau. Das hatte viel mit Geschäften zu tun, viel mit Renommee zu tun. Und das ist umso tragischer, als dass Erfurt, ich glaube, anderthalb Jahre es geschafft hat, die Pest rauszuhalten, indem man wirklich alle möglichen Maßnahmen getroffen hat, wie wir sie auch heute kennen, Isolation, Reiseverbot etc. pp. Und als es dann doch passierte, da wollte man es plötzlich nicht wahrhaben, auch in der Stadt. Und ja, der Bischof hat gesagt, naja, also vielleicht ist es ja doch nur was anderes und geht wieder weg.
Ignoranz und Irrsinn, Herr Kohlhöfer, beschreiben Sie ja auch en masse in Ihrem Buch. Wenn wir da jetzt auch die Brücke zur Gegenwart schlagen, würden Sie sagen, dass Ihr Buch deswegen auch eine dezidiert politische Botschaft hat in der Corona-Pandemie?
Also ich bin nicht sicher, ob ich sagen würde, es ist eine politische Botschaft. Man kann aber schon Muster erkennen und Muster zeigen, die immer wieder passieren, wenn Pandemien ausbrechen. Und das ist sowohl auf virologischer Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also Verleugnung, Verweigerung, Verschwörungsideen, das gab es schon immer. Das wissen Sie ja besser als ich, Herr Gutberle, das gibt es ja schon die ganze Zeit, seit Jahrhunderten.
Genau.
Und da
genau.
Hat sich natürlich überhaupt nichts verändert.
Wie groß die Parallelen sind, das hat mich dann doch überrascht. Herr Kohlhöfer, bei Ihnen lese ich zum Beispiel von Protesten zur Zeit der spanischen Grippe. Da gab es Demonstrationen gegen die Maskenpflicht, die seien unwirksam oder sogar schädlich. Angeblich werde die Krankheit in Wahrheit durch Medikamente ausgelöst, mit Wissen der Regierung oder auch später bei der Pockenimpfung. Zehntausende demonstrieren dagegen. Ist es eigentlich beruhigend, dass die Menschen auch früher schon so derartig irrational waren, oder ist es bitter, weil wir offensichtlich nichts lernen aus Pandemien?
Das kommt tatsächlich darauf an, mit welcher Stimmung ich aufstehe. Also manchmal beruhigt mich das total und denke, ach Gott, dann überstehen wir das auch ganz gut ohne Bürgerkrieg. War ja schon immer so. Und manchmal finde ich es total frustrierend, weil es eben schon immer so war. Also offensichtlich entwickelt sich da gar nichts weiter. Aber es ist natürlich schon ganz generell eine Überforderung, die es immer gibt, wenn man mit Viren und Bakterien zu tun hat, weil man die einfach nicht sehen kann. Wenn eine feindliche Armee vor den Toren der Stadt steht, dann weiß man halt, da drüben ist der Böse. Wenn man aber ein Virus hat oder ein Bakterium, ist das eine ganz andere Sache. Und dann ist es ja auch bei einem Virus oder bei einem Bakterium so, dass wer stirbt und wer lebt, ist dann auch teilweise Zufall.
Und Herr Gutberlet, bei Ihnen kommt noch ein Faktor im Buch vor, den ich sehr eindrücklich fand, nämlich die Religion. Der religiöse Irrsinn, muss man schon sagen. Also bei der Pest, ganz klar, da waren die Juden schuld, da waren Muslime schuld, die Ketzer. Und wer dann glaubt, das ist lange her, der liest dann Ihr Kapitel über AIDS und wie da die religiöse Rechte reagiert hat. Wie nämlich?
Genau, damals hat man AIDS als Ergebnis sittlicher Verfehlungen eingeschätzt von sehr konservativer Seite. Und das hat eben auch dazu geführt, dass gerade die Schwulen, die besonders betroffen waren, sich dessen erwehren mussten, was wiederum positive Folgewirkung gehabt hat, weil man sich eben als Gruppe enger zusammengeschlossen hat und wirklich gekämpft hat. Und das hat viel ausgelöst für die Bürgerrechtsbewegung der Homosexuellen.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden noch darauf kommen, für wen Sie eigentlich Ihre Bücher geschrieben haben. Herr Kohlhöfer, Sie tauchen immer wieder sehr tief in die Wissenschaft ein, zum Beispiel, wenn Sie sehr detailliert erklären, wie ein PCR-Test genau funktioniert. Und Sie schreiben dann auch gleich dazu, dass Sie das jetzt deswegen so genau erklären, weil immer jemand um die Ecke kommt, der behauptet, irgendwelche Kritik vorzutragen, die wissenschaftlich völlig unhaltbar sei. Und da sparen Sie auch nicht mit harten Worten. Also Sie benennen das dann als Unsinn und als Quatsch.
Es ist halt auch Unsinn und Quatsch. Und dann kann man es auch aussprechen, finde ich. Also die Grundidee war schon, dass ich dieser ganzen, ich sag's nochmal, Unsinns- und Quatscherzählung, die da von manchen ausgeht, mal was entgegenstelle, was einfach die wissenschaftliche Wahrheit ist. Und dann kann man natürlich jetzt anfangen, ja, die wissenschaftliche Wahrheit gibt's ja gar nicht. Aber das gibt es dann natürlich schon, weil wenn 100 Wissenschaftler Studien machen und davon haben 98 dieselbe Aussage, dann sind die zwei, die ein YouTube-Video gemacht haben, wahrscheinlich nicht die, die recht haben. Und das kam mir aber in der Debatte etwas zu kurz. Das zum einen, und zum anderen wollte ich diesem ganzen Persönlichen, und das ganze Persönliche ist ja meistens persönlich negativ, also was jetzt die Virologen der Charité zum Beispiel abbekommen haben an Hass, ich dachte, ich stelle dem mal eine Erzählung gegenüber, wie es denn wirklich ist und was das wirklich für eine Arbeit ist und wie Wissenschaft wirklich funktioniert.
Da habe ich mich nur eben gefragt, für wen Sie schreiben. Denn so sehr Sie damit recht haben, dass das Quatsch ist, Leute, die diesen Quatsch glauben, werden Sie damit vor den Kopf stoßen, erst recht nicht erreichen, oder? Also wer ist Ihre Zielgruppe?
Das ist eine gute Frage, die kann ich auch so gar nicht beantworten. Sie haben natürlich recht, dass das Wolfgang Wodak wahrscheinlich nicht lesen wird, das Buch. Insofern schade, und wenn er es lesen würde, würde er es sowieso nicht glauben. Also ich bin aber nicht damit rangegangen, dass ich dachte, ich habe jetzt eine Zielgruppe und hier ist jetzt mein Marktsegment, das ich bedienen muss. Ich wollte einfach ein Buch schreiben, an dem ich Spaß habe und das ich gut finde und das man locker weglesen kann. Und am Ende ist, glaube ich, meine Zielgruppe meine Mutter. Das ist eine ganz tolle Frau, aber die liest wenig und ich dachte, ich muss jetzt mal das so erklären, dass Leute wie meine Mutter das lesen und da Spaß dran haben.
Herr Gut-Berlet, der Untertitel Ihres Buches, der ist ja bezeichnenderweise Seuchen und Pandemien vom Schrecken zum Fortschritt. Und Sie diskutieren das im Buch auch eben wirklich an solchen Extremgeschichten wie mehrere Jahrhunderte Pest. Das als Fortschrittsgeschichte?
Ja, das war auch ein bisschen der Hintergrund meiner Motivation für das Buch, weil ich mich bei Corona auch immer wieder sehr darüber ärgere, und ich glaube, da treffe ich mich ganz gut mit Herrn Kohlhöfer, dass viele Menschen so gejammert haben, sich so beschwert haben. Und ich dachte, Leute, früher war es viel schlimmer. Früher wusste man nicht, woher es kommt. Früher hat man nicht innerhalb von einer Woche einen Virusball gesehen und kannte nicht so schnell Mittel, um dagegen zu impfen und so weiter. Und ich wollte das ein bisschen ins Verhältnis setzen und wollte klar machen, dass wir heute profitieren von all den vielen, vielen Millionen und Abermillionen solchen Opfern der letzten vielen, vielen Jahrhunderte. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis für Leute, die dann doch eben sehr logischerweise sehr gefangen sind in ihrem eigenen Erleben, wenn man dem gegenwärtigen Erleben ein bisschen historische Tiefenschärfe verleiht.
Diese Fortschrittsgeschichte ist ja auch ziemlich weit gekommen, aber hat dann doch auch einen kleinen Dämpfer, lese ich bei Ihnen. Also zum Beispiel, wenn dann die Kinderlähmung ausgerottet wird, was fantastisch ist, was lange gebraucht hat, aber was dann wirklich fantastisch ist, und Sie dann aber schreiben, damals war so eine Stimmung irgendwie, die Menschheit kriegt jetzt eigentlich jede Krankheit in den Griff. Und das, naja, war dann vielleicht doch ein bisschen überzogen. Trotzdem, so am Ende Ihrer Recherche und Ihres Buches, würden Sie sich wünschen, dass wir heute ein bisschen mehr, vielleicht sogar überzogene Euphorie in Sachen Wissenschaft und Medizin haben?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass angesichts der Erfahrung gerade der letzten 150, 200 Jahre, also angesichts der Fortschritte, die die Medizin, die Bakteriologie, die Virologie gemacht haben, wirklich auch ein bisschen entspannter sein können, bei allem Schrecken natürlich, den man nicht ignorieren darf, und ja, wirklich uns gut auf die Wissenschaft verlassen können. Also das Beispiel Impfung ist ja ganz gut, denn als die Pockenimpfung als erste Impfung eingeführt wurde, war das die erste Impfung. Es gab keine hygienischen Maßnahmen. Es wurde Kuhlymphe eingeritzt in den menschlichen Arm und da konnte alles Mögliche passieren. Trotzdem wurde es gemacht und wir profitieren davon, weil irgendwann muss man mal beginnen. Und heute gibt es ganz andere Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, bis ein Impfstoff überhaupt auf den Markt kommt. Und da können wir alle einfach sehr froh sein, was man ja auch am Ergebnis sieht, an der Sicherheit der Impfstoffe gegen Corona.
Herr Kohlhöfer, ich lese an einer Stelle in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Killerviren, sag ich jetzt mal, überspringen auf den Menschen. Alles, was eine Wahrscheinlichkeit über Null hat, wird eines Tages eintreten. Also sind Sie nach Ihrer Recherche eher der Optimist oder der Pessimist?
Auch da schwanke ich so ein bisschen. Es ist natürlich so, dass es die nächste Seuche geben wird, die nächste Pandemie. Und wir drängen uns ja wirklich den Seuchen auf. Es ist ja nicht so, dass wir im Garten sitzen und dann springt eine Seuche auf uns über, wie so ein sabbernder Köter im Park. Das passiert ja nicht. Die kommt ja nicht angerannt. Wenn wir natürlich aber Regenwald abholzen, dann verschwinden die Viren ja nicht, die da sind. Wenn wir dann auf diesen abgeholzten Regenwald eine Weidefläche draus machen und da Kühe drauf treiben, dann ist das Virus immer noch da und infiziert dann eben nicht mehr das Tier im Regenwald, was eigentlich der Wirt ist, sondern die Kuh. Und die Kuh, mit der haben wir dann Kontakt, also springt das eher über. Oder Schweinemastanlage in Niedersachsen, das sind alles große Inkubatoren für Viren. Und deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, bis da die nächste Pandemie wieder kommt. Und Wissenschaft ist der einzige Schlüssel, um das zu lösen.
Das sagt Philipp Kohlhöfer. Er hat das Buch geschrieben, Pandemien, wie Viren die Welt verändern. Und das ist bei S. Fischer erschienen. Und er ist hier zu Gast in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit Bernd Ingmar Gut-Berlet. Der hat das Buch geschrieben, Heimsuchung, Seuchen und Pandemien vom Schrecken zum Fortschritt, im Europa Verlag erschienen. Ich danke Ihnen beiden.
Dankeschön.
Danke, eine Freude.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.